Herzlich willkommen beim Podcast von Gesundheitsstadt Berlin, dem Verein und Netzwerk für Berlin und Brandenburg. Wir stellen innovative und interessante Köpfe unseres Gesundheitswesens und ihre Ideen für die Medizin und Versorgung von morgen vor. Daher der Titel Gesundheitsköpfe. Es sind Menschen, die unsere Gesundheitswelt gestalten und verändern. Wer sind die Köpfe? Was sind ihre Konzepte für eine bessere Gesundheit? Unser Gesundheitskopf heute ist Professor Hajo Krömer, Vorstandsvorsitzender der Charité, Deutschlands größter Universitätsklinik. Herzlich willkommen, Professor Krömer.
Guten Morgen.
In einem Satz, wie würden Sie sich vorstellen?
Ich würde mich vorstellen als einen ursprünglich wissenschaftlich geprägten Menschen, der durch mehrere Zwischenschritte in die heutige Funktion gekommen ist.
Sie sind seit mehr als 25 Jahren leitend in Führungspositionen deutschen Kliniken, Universitätskliniken, seit 2019, glaube ich, an der Charité tätig. Das ist eine lange Zeit. Welche Epoche war die interessanteste für Sie?
Das kann man schwer sagen. In diesem Zeitraum habe ich viele Dinge erlebt. Ich war 14 Jahre in Greifswald an der Uniklinik, davon 12 Jahre als Dekan. Dann hinterher 7 Jahre an der Universitätsmedizin in Göttingen als Vorstandsvorsitzender und Dekan. Und bin seit 2019 Vorstandsvorsitzender hier der Charité. Sie können dem entnehmen, dass ich 2000 mit dieser Form von Tätigkeiten angefangen habe. Da kam nach wenigen Jahren die Umstellung in das Fallpauschalsystem, was fundamental alles geändert hat im Gesundheitssystem und was fundamental an den Universitätskliniken sehr viel geändert hat, weil die Bundesrepublik Deutschland das einzige Land war, was sich entschieden hat, seine Unikliniken so zu behandeln wie alle anderen Krankenhäuser. Das hat man nirgendwo anders gemacht. Und das waren Dinge, mit denen wir zu Beginn der Fallpauschal-Ära zu kämpfen hatten. Insofern gab es immer interessante Dinge. Berlin war dadurch geprägt. Ich bin im September 2019 hergekommen und Sie wissen, dass ab März 2020 Covid kam und seitdem kann man sagen, wir eine durchweg bewegte Zeit hier erlebt haben.
Viele kennen die Fernsehserie über die Charité, die vierte Staffel 2024, erstmals ausgestrahlt, spielt als Zukunftsfiktion im Jahr 2049, von der Fiktion zur Vision. Professor Krömer, wo steht die Charité im besten Fall im Jahr 2049?
Im besten Fall hat die Charité den zu erwartenden rapiden Wandel im Gesundheitssystem, über den wir jetzt auch noch sprechen werden, sehr erfolgreich nicht nur mitgemacht, sondern mitgestaltet. Und der wird durch bestimmte Faktoren geprägt sein, die zum Teil absehbar sind, sich zum Teil im Moment sehr schnell entwickeln und über die wir jetzt in der Folge sprechen werden.
Die aktuelle Strategie reicht bis ins Jahr 2030. Sie arbeiten da derzeit an Ihrer Weiterentwicklung. Worum geht es in dieser Strategie 2030?
Wir hatten uns 2019, als ich kam, hier gemeinsam überlegt, dass die Charité unbedingt eine Strategie braucht. Wir haben dann eine inhaltliche Strategie bis 2030 und eine infrastrukturelle Strategie bis 2050 entwickelt, also über sehr lange Zeiträume. Ich bin da geprägt durch meine Erfahrungen an anderen Standorten, dass man insbesondere für infrastrukturelle Entwicklung sehr lange Zeiträume braucht. Wir haben letztendlich ein Stück weit versucht vorherzusagen, dass Medizin sich bereits in der Zeit bis 2030 wirklich fundamental ändern wird, so wie andere Bereiche unseres Wirtschaftswesens in Deutschland auch, und haben deswegen als Überschrift Medizin neu denken, Rethinking Medicine gewählt. Jetzt haben wir 5 Jahre dieses Strategieteils hinter uns und wie immer das mit Strategien ist. Teile der Dinge, die man vorher sieht, treffen genauso ein, wie man sich das vorgestellt hat. Andere entwickeln sich wesentlich dynamischer. Und bei manchen Dingen stimmen einfach das, was wir uns überlegt haben, die Vorhersagen sind nicht so eingetroffen, wie wir das gedacht haben. Also es gibt einen bunten Mix, was wir zum Anlass nehmen, diese Strategie jetzt einem Update zu unterwerfen und für die nächsten 5 Jahre uns auch strategisch weiterentwickelt aufzustellen.
Die Charité ist ja eine landeseigene Klinik und steht ebenso wie andere unter dem Spardruck des Senats. Sie haben jüngst ein Gutachten im Auftrag gegeben, wonach jeder Euro aus der Landeskasse zu einer 4- bis 6-fachen Bruttowertschöpfung führt. In Summe sind das für Berlin 1,8 Milliarden Euro und 3,3 Milliarden für Deutschland. Die Charité sichert so gut 25.000 Arbeitsplätze in Berlin und rund 45.000 in Deutschland. Sie müssen begeisterte Anrufe aus dem Bundesfinanzministerium, aus dem Berliner Senat bekommen haben.
begeisterte Anrufe bekommt man in meiner Funktion relativ selten. Und wir sind uns ja einig darüber, dass die Entwicklung der staatlichen Finanzen innerhalb der nächsten Jahre eher kritisch zu sehen ist. Und damit auch, weil wir zu derzeit 100% ein Staatsbetrieb sind, auch die finanzielle Ressourcenentwicklung bei uns wahrscheinlich eher mit Schwierigkeiten behaftet sein wird. Insofern waren wir in Teilen überrascht über die quantitativen Ergebnisse dieses Gutachtens, insbesondere, dass 1,1% aller Arbeitsplätze in Berlin direkt oder indirekt an der Charité hängen, sodass wir schon ein erheblicher Wirtschaftsfaktor sind. Inwieweit sich das, sagen wir mal, in konkretes politisches Handeln übersetzt, ist häufig dann eine andere Frage.
Politisches Handeln, nächstes Jahr haben wir Abgeordnetenhauswahl. Das Thema Wissenschaft, Gesundheitsstadt Berlin steht sicherlich auch oben, hoffentlich auf der Agenda aller Fraktionen. Haben Sie eine Wunschliste oder Vorschläge für die kommende Periode, nächsten Jahre?
Natürlich haben wir Wünsche, wobei man sich, glaube ich, mit seinen Wünschen immer entlang der Realität bewegen muss. Man kann ganz nüchtern den Koalitionsvertrag lesen, der aktuellen Regierungskoalition unterliegt. Und wenn Sie da den Extrateil für die Charité lesen, der damals geplant war, waren da sehr viele Einzelaspekte, die sehr positiv waren. Teile davon sind auch tatsächlich realisiert worden, andere Teile aber dem allgemeinen Spardruck jetzt zum Opfer gefallen. Insofern sind solche Vorhersagen immer schwierig. Was man, glaube ich, erwarten kann von Unternehmensleitungen ist, dass man intensiv darüber nachdenkt, was es für alternative, additionale potenzielle Einkommensquellen gibt für ein Haus wie unseres. Und darüber denken wir auch sehr intensiv nach.
Sie sind ein Befürworter der Krankenhausreform. In Deutschland gibt es über 1700 Kliniken, in Berlin und Brandenburg mehr als 140 Häuser mit einer vollstationären Versorgung. Wie viele wird es 2030 noch geben?
Ich glaube, dass das gerade in der momentanen Situation unvorhersagbar ist. Bezüglich der Krankenhausreform muss ich einfach den Disclaimer machen, dass ich nicht neutral bin, weil ich in der Gruppe war, die das Ganze entwickelt hat. Dass wir eine Krankenhausreform brauchen, ist in allen Teilen des Gesundheitssystems vollkommen unstrittig. Wie die aussehen soll, wer davon betroffen sein soll oder wie das Ganze dann umgesetzt wird, steht auf einem völlig anderen Blatt. Und wir haben jetzt in der aktuellen Diskussion ja Varianten einer Gesetzgebung, die dazu führen wird, dass die Effekte dieser Reform weniger ausgeprägt sind, als sie ursprünglich intendiert war. Und man muss mal sehen, was jetzt aus diesem parlamentarischen Prozess am Ende des Tages rauskommt. Dass man so eine Reform braucht, warum man die braucht, werden wir sicher gleich noch diskutieren, ist weithin unstrittig. Deutschland hat eine viel zu hohe Zahl Krankenhäuser, insbesondere kleiner Krankenhäuser, die mit großen Schwierigkeiten nur durch die nächsten Jahre erfolgreich durchzubekommen sind.
Braucht es mehr Kooperation, gar Fusionen zwischen den Häusern in Berlin und Brandenburg?
Ich halte Kooperationen immer für sehr sinnvoll. Wir betreiben das hier ziemlich aktiv. Jetzt in allerletzter Zeit haben wir so ein LOI veröffentlicht über ein kooperatives Zusammenwirken mit dem jüdischen Krankenhaus. Vorher haben wir ziemlich große Kooperationsverfahren etwa mit dem Unfallkrankenhaus Berlin durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Das kann ich vielleicht ganz kurz beschreiben, warum das ein Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation ist. Wenn jetzt leitende Ärzte am Unfallkrankenhaus Berlin neu besetzt werden, also diese Positionen neu besetzt werden, haben wir eine Vereinbarung, dass diese Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig auch eine Professur an der Charité bekommen, sodass wir die beiden Häuser wirklich sehr, sehr eng verknüpft haben. Dadurch aus meiner Sicht die Attraktivität der Position am UKB nochmal erhöht haben und auf der anderen Seite aber für unser Haus auch eine zusätzliche Expertise gewonnen haben. Für mich ist das so ein Beispiel für eine sehr sinnvolle Kooperation, die absolut auf Augenhöhe stattfindet. Daneben sind wir in sehr intensiven Gesprächen mit der kommunalen Krankenhauskette des Landes Berlin, mit Vivantes. Wir haben da schon eine ganze Reihe von Interaktionen. Es gibt den intensiven politischen Wunsch, uns enger zu verbinden und darüber diskutieren wir im Moment.
Berlin gehört als Gesundheitsstadt zu den größten Medizinmetropolen weltweit. Was fehlt uns zur Spitze in Berlin? Sie waren in Boston, Sie waren in vielen anderen Städten. Boston gilt ja gemeinhin als Vorbild. Es gibt das Wort Boston an der Spree, ist vielleicht auch etwas unglücklich in Anführungszeichen. Man kann sicherlich Städte nicht vergleichen und sollte sie nicht imitieren, aber ist der Benchmark.
seine interessante Herausforderung. Und ich finde, man muss das immer relativ nüchtern angehen. Die amerikanischen Universitätskliniken sind uns in manchen Aspekten, ich gehe auf einen gleich noch ein, sicherlich wirklich vorbildhaft. Sie arbeiten aber vor dem Hintergrund eines vollkommen anderen Gesundheitssystems, das wir auch unter gar keinen Umständen hier haben wollen, was noch kostenintensiver ist als unseres, was von der Abdeckung der Bevölkerung wesentlich schlechter ist. Also das bundesdeutsche Gesundheitssystem im Vergleich zum amerikanischen ist mit Sicherheit von allen sozialen und Versorgungsaspekten deutlich besser, als was da passiert. Also insofern ist die Sache nicht direkt übertragbar. Man kann sich allerdings, und da sind wir aktiv unterwegs, bestimmte Dinge von den amerikanischen Systemen abgucken. Das ist sicherlich die Offenheit gegenüber technologischen Fortschritten. Oh, da sind die Amerikaner deutlich besser als wir, wenn sie etwa den Digitalisierungsgrad angucken. Die Fortschritte in künstlicher Intelligenz und deren Anwendung in der Medizin sind die amerikanischen Kollegen einfach wesentlich schneller als wir hier und damit auch in Teilen wesentlich weiter. Was mich in den USA besonders beeindruckt hat, war die praktisch barrierefreie Zusammenarbeit zwischen universitärer Medizin und Industriefirmen, also letztendlich auch privaten Strukturen. Und punktuell besonders beeindruckt hat mich dabei, dass die in wirklich strukturelle Interaktionen gehen. Wir haben hier über lange Jahre sehr viele Kooperationen mit der Industrie gehabt. Das war dann projektbezogen. Man hat einige Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet und ist dann wieder auseinandergegangen. In den USA gibt es vielfach wirklich strukturelle Interaktionen, wo man eine gemeinsame Struktur hat, betreibt, die von vornherein auch langfristig angelegt ist. Und das haben wir uns da ein bisschen abgeguckt jetzt in der Interaktion mit Bayer bezüglich des Zentrums für Zell- und Gentherapie, wo jetzt gerade die letzte Hürde genommen wurde, um dieses Zentrum tatsächlich auf einem Gelände von Bayer mit privatem Kapital und einer Förderung des Bundes und des Landes Berlin, also einem relativ großen Puzzle, tatsächlich zu starten. Und der Hintergrund ist eben genau diese Überlegung. Bayer und Charité haben eine gemeinsame GmbH gegründet für dieses Unternehmen. Wir sind also langfristig da reingegangen. Es entsteht eine Struktur, von der wir ausgehen, dass sie dauerhaft Bestand hat. Und das machen wir im Moment sozusagen den Amerikanern ein kleines bisschen nach. Und das Ganze hat auch Eingang gefunden, steht relativ weit oben in der Hightech-Strategie der Bundesregierung, also auf der Homepage des BMFTR steht dieses Projekt. Und das freut uns und ist für mich aber nur so ein Musterbeispiel, so ein Posterchild für die Zusammenarbeit mit der Industrie, die wir mit Sicherheit wesentlich intensivieren werden.
Weiteres jüngstes Beispiel ist die Kooperation mit BMW. Worum geht es da?
Da geht es um den nicht auf den ersten Blick nachvollziehbaren Faktor, dass aus unserer Sicht das Auto das ideale Mittel oder der ideale Ort für Prävention ist. Und zwar deswegen, weil sie in ihrem Auto unter absolut definierten Bedingungen in einer sensorbeladenen Umgebung sitzen, die ihnen die Erfassung einer Vielzahl von medizinisch relevanten Parametern eben unter diesen definierten Bedingungen ermöglicht. Und daran haben wir mit BMW eine ganze Weile gearbeitet. Es gibt jetzt einen Prototypen, der durch Berlin fährt, auf dem auch die Namen unserer beiden Institutionen stehen, in dem sie das Herz-Kreislauf-Profil von im Moment des Fahrers, der Fahrerin sehr detailliert erfassen können. Und sie haben im Auto definierte nachvollziehbare Interventionen. Wenn Sie sich vorstellen, jemand läuft vor das Auto, Sie müssen plötzlich bremsen, wird vermutlich Ihre Herzfrequenz hochgehen, Ihr Blutdruck geht hoch. Das Ganze geht in einer geordneten Art und Weise wieder runter. Und wenn es Abweichungen von dieser Norm gibt oder Entwicklungen bei Ihnen als Fahrer, die Sie longitudinal sehen, kann man die eben in diesem Modell sehr früh detektieren. Also eine ganz interessante Zusammenarbeit zwischen BMW und der Charité, wo beide Seiten sehr viel lernen. Wir müssen jetzt sehen, dass die Werte, die da gemessen werden, qualitätsseitig genauso sind, als wenn die irgendwo in der Klinik unter standardisierten Bedingungen aufgenommen werden. Diese Versuche laufen gerade. Also insgesamt ein ganz interessantes Neuland und man kann nur sagen, dass es von beiden Partnern mit einer gewissen Begeisterung betrieben wird.
Wenn sich der Herzinfarkt ankündigt, fährt der Wagen uns dann in die nächste Klinik?
Der fährt nicht in die nächste Klinik, aber bei bestimmten, sagen wir mal, Ereignissen, die man detektieren kann, ist in jedem Fall vorgesehen, dass das Auto anhält, dass auch eine Notfallmeldung rausgegeben wird und solche Dinge mehr. Also man kann das beliebig kombinieren und Sie können sich natürlich auch sehr gut vorstellen, dass das Ganze wieder bei bestimmten Messergebnissen dann mit der Charité verknüpft wird. Solche Dinge stehen im Raum. Und das genaue Modell am Ende, wie das funktionieren kann, wie das auch, sagen wir mal, von der geschäftlichen Seite funktionieren kann, ist in der Diskussion. Im Moment sind wir noch dabei, einfach diesen Prototypen zu testen, zu sehen, wie weit wir damit kommen, eventuell noch neue innovative Sensoren da einzubauen und ähnliche Dinge zu machen. Macht ein Kollege, Professor Alexander Mayer vom Deutschen Herzzentrum der Charité.
Zum Wesen von technologischen Umbrüchen gehört, dass wir ihre kurzfristigen Folgen über- und die langfristigen Folgen unterschätzen. Wo über- und unterschätzen wir den technologischen Fortschritt?
Im Gesundheitsbereich gibt es da verschiedene ziemlich interessante Aspekte, die im Moment von ihren Konsequenzen her nicht ganz einfach abschätzbar sind. Ich fange mal mit der ersten Sache an, die uns umtreibt. Das ist sicherlich der enorme technologische Fortschritt, der die Medizin sehr stark prägt. Ich fange da mal inhaltlich an. Sie können heute Dinge tun, die vor wenigen Jahren undenkbar waren. Sie können mit gentherapeutischen Ansätzen die DNA ganz gezielt so manipulieren, dass genetische Defekte letztendlich geheilt werden können. Ich will Ihnen ein praktisches Beispiel sagen, was ich immer in diesem Zusammenhang sage. Es gibt eine monogenetische Erkrankung, das ist die Sichelzellanämie. Da ist eine Base in ihrer DNA verändert und das führt dazu, dass die an und für sich scheibenartigen roten Blutkörperchen sich in kleine Sicheln verwandeln und in ihren kleinen Blutgefäßen überall stecken bleiben. Also eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die im Prinzip in Deutschland nicht beheimatet ist, durch Migration aber hergekommen ist und die jetzt mit der ersten in Europa zugelassenen Gentherapie heilbar ist. Das heißt, sie können Kinder, die diese Erkrankung haben, letztendlich heilen. Das ist also der maximale therapeutische Anspruch, jemanden lebenslang letztendlich in einen Gesundheitszustand zu versetzen, den er oder sie zumindest nicht vollständig erreicht hätte. Das Problem daran, und damit sind wir bei der Innovation, sind die Kosten von 2,3 Millionen Euro pro Behandlung und gleichzeitig die Erkenntnis, dass die Charité eine Ambulanz mit 280 betroffenen Kindern hat, sodass Sie sehen können, dass wir in einen intensiven Spagat kommen werden zwischen möglicher Innovation und den dabei auftretenden Kosten. Jetzt kann man argumentieren, das Gesundheitssystem hat auch in den letzten Jahren immer sehr stark steigende Kosten in irgendeiner Form absorbieren können, weil die Patientenzahlen nicht so hoch waren, weil die Preise relativ schnell runtergingen. Warum ist das in der Zukunft skeptisch zu sehen? Das ist deswegen skeptisch zu sehen, weil wir in großen Schritten auf einen massiven demografischen Wandel zulaufen, bei dem ich immer wieder wundert, wie wenig Vorkehrungen dafür in der Bundesrepublik getroffen werden. Quantitativ betrachtet können wir davon ausgehen, dass in sehr vielen Betrieben in den nächsten 10 Jahren, und wir sind in diesem 10-Jahres-Zeitraum, bis zu 30% der Arbeitskräfte in den Ruhestand gehen werden. Natürlich ist das Gesundheitssystem davon, anders als andere Wirtschaftszweige, doppelt betroffen. In einem, in Anführungsstrichen, normalen Wirtschaftszweig gehen die Menschen in Rente, stehen als Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung und es entsteht ein Arbeitskräftemangel. Bei Gesundheit ist es so, es entsteht der gleiche Arbeitskräftemangel durch 30% fehlender Mitarbeiter, die ja aufgrund des demografischen Wandels nicht oder nur teilweise ersetzt werden können. Und parallel der Tatsache, dass praktisch alle über kurz oder lang genau als Leistungsnehmer in diesen Gesundheitsbereich zurückkommen. Alle von uns werden im Alter krank werden und dieses System in Anspruch nehmen. Deswegen ist Gesundheit in doppelter Art und Weise betroffen. Wir haben zu wenig Leute, die das System aufrechterhalten und sehr, sehr viele, nämlich meine Generation, die Babyboomer, die dieses System in Anspruch nehmen werden. Und das ist meines Erachtens die zentrale Herausforderung im Gesundheitswesen. Das sehen Sie ja aktuell in den ganzen Kostenentwicklungen, die ja viele Bereiche betreffen, insbesondere das Gesundheitssystem, was ja schon mit einer erheblichen materiellen Ressource unterlegt ist. Die Bundesrepublik Deutschland gibt 500 Milliarden Euro im Jahr für Gesundheit aus. Wir sind damit bezüglich hier auf den makroskopischen ökonomischen Faktoren Nummer 2 hinter den USA. Mittlerweile geben also wirklich sehr, sehr viel dafür aus. Das heißt, eine sehr starke materielle Ausweitung ist im Prinzip ohne weiteres nicht denkbar. Jetzt immer die Frage, was die Auswege aus so einer Problematik sind. Und da gibt es meines Erachtens zwei, die man intensiv verfolgen sollte. Wir gehen heute etwa in den Krankenhäusern davon aus, dass ein Drittel der Tätigkeiten, die die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und die Pflegekräfte haben, dass etwa ein Drittel davon digitalisierbar und oder durch künstliche Intelligenz ersetzbar wäre. Das heißt, für das Drittel Arbeitskräfte, was uns fehlt, gibt es im Prinzip einen Ausweg, wenn man ihn konsequent gehen würde. Das hat Deutschland bisher nicht wirklich gemacht. Wir sind in der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems in etwa so aufgestellt wie in der Digitalisierung unserer Verwaltung. Es gibt da jetzt Fortschritte. Es gab auch neue Gesetze in der letzten Legislatur für den Umgang mit Gesundheitsdaten, sodass sich da etwas tut. Das müsste allerdings deutlich schneller gehen und müsste auch deutlich intensiver unterlegt werden. Und parallel hat man eben diese Entwicklung, und Sie hatten ja anfangs nachgefragt nach absehbaren Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die in Teilen schon, sagen wir mal, nach der heutigen Erwartung Medizin sehr, sehr stark verändern wird. Insbesondere in diagnostischen Fächern, etwa in der Pathologie oder in der Radiologie, sehen wir die Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz, mit einer sehr, sehr hohen Präzision letztendlich Befunde zu erheben. Und wir gehen davon aus, dass sich solche Dinge in den nächsten Jahren tatsächlich durchsetzen werden. Das heißt, es gibt eine Riesenherausforderung auf der einen Seite, die man meines Erachtens wesentlich aktiver angehen müsste. Dazu gehört auch die Krankenhausreform, die wir vorhin besprochen haben, als wir das wirklich tun in Deutschland. Aber es ist nicht so, dass es keine Lösungsmöglichkeiten gäbe.
Würde es eines Tages in absehbarer Zeit vielleicht sogar KI-Avatare geben als Ärzte?
Es gibt ja Experimente dazu, und es gab auch so ein bisschen überraschende Befunde im Bereich psychiatrischer Patienten, wo ich angenommen hätte, dass in jedem Fall die zwischenmenschliche Kommunikation ein ganz zentraler Bestandteil ist, wo man mit entsprechenden KI-Systemen tatsächlich durchaus, sagen wir mal, erfolgreich vorgehen konnte. Insofern ist das nicht ganz abzusehen, wohin das geht. Aber das, was sich da im Moment tut, von bestimmten Leistungen wie dem Schreiben von Arztbriefen und ähnlichen Sachen, kann dazu führen, dass wir die nach dem demografischen Wandel noch vorhandene Humanressource im Krankenhaus oder überhaupt im Gesundheitswesen wesentlich effektiver einsetzen können. Wir müssen es nur machen, und wir müssten es und sollten es einigermaßen systematisch angehen.
Europa und Deutschland liegen für viele uneinholbar hinter den USA und China zurück, was KI-Digitalisierung angeht. Die Vision der digitalen Souveränität droht zur Illusion zu werden im Hinblick auf Deutschland. Europa, haben wir überhaupt noch die Wahl, oder von wem werden wir uns abhängig machen müssen?
Ich glaube, dass wir in jedem Fall eine Chance haben, uns gerade im Gesundheitssystem digital autonom aufzustellen. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein im Moment noch sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem mit einer extremen Abdeckung. Wir hätten, wenn das System vollständig digitalisiert wäre oder würde, sagen wir mal, Zugang zu Datensätzen, die kaum ein anderes Land in dieser Intensität hat. Und es gibt jetzt ja durchaus eine ganze Reihe von Aktivitäten in Deutschland, die darauf abzielen, digitale Souveränität im Gesundheitsbereich tatsächlich zu erzielen. Wenn Sie angucken, was etwa die Schwarzgruppe in Heilbronn macht, der wir auch zusammenarbeiten, dann geht das in die richtige Richtung. Und wir hoffen natürlich, dass diese Aktivitäten politisch so unterstützt werden, dass sie dann auch einen Erfolg erzielen. Von der Datenquantität, die in Deutschland grundsätzlich verfügbar wäre, hätten wir auf alle Fälle eine Chance, auch darauf aufbauend, künstliche Intelligenzsysteme durchaus mit einem Autonomiegrad zu entwickeln. Also ich sehe die Optionen gerade im Gesundheitswesen als wirklich für gegeben an.
Sie haben es erwähnt, Professor Krömer, wir geben immer mehr Geld aus für Gesundheit. Die Ausgaben im Jahr machen heute rund 500 Milliarden Euro aus. Die Tendenz ist steigend. Trotzdem ist die Lebenserwartung in Deutschland zuletzt gesunken. Was läuft falsch?
Es ist immer etwas schwierig, diese makroskopischen Parameter wie Lebenserwartung auf bestimmte einzelne Effekte im System zurückzuführen. Es gibt schon ein paar Besonderheiten im deutschen System, die sicherlich nicht dazu beitragen, die Effektivität des Systems zu verbessern. Dazu gehört die bisher sehr ungewöhnliche, aber relativ strikte Abschottung zwischen stationären und ambulanten Bereichen. die nach wie vor aufrechterhalten wird. Die ist jetzt in Teilen ein bisschen aufgehoben worden, etwa an den Universitätskliniken, dadurch, dass wir Hochschulambulanzen betreiben dürfen in speziellen, sagen wir mal, Krankheitsentitäten, die sonst in dieser Form nicht abgedeckt sind. Aber generell hat man diese Problematik, die dann umgekehrt auch dazu führt, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern eine relativ wenig ausgeprägte Systematik von Gesundheitszentren in den einzelnen Communities, also in den Dörfern und kleineren Städten haben, die durchweg organisiert sein sollten. Sowas kann man sich in Dänemark oder in Israel sehr gut abgucken, wie das gemacht ist. Das heißt, ein flächendeckendes Gesamtsystem ohne zwischenliegende Hindernisse zu entwickeln, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied zwischen dem, was wir haben und was andere Länder haben. Es gibt da eine ganze Reihe von Überlegungen in dieser Richtung, aber das müsste meines Erachtens wesentlich konsequenter verfolgt werden. Alle Leute meiner Generation haben in den letzten Jahren erlebt, dass eben die Eltern sehr krank geworden sind und dann am Ende auch verstorben sind. Und wenn man das miterlebt hat, dass eben solche alten Menschen dann Freitagnachmittag aus dem Krankenhaus entlassen wurden und man zumindest in kleineren Städten praktisch überhaupt keine Möglichkeit hat, unmittelbar und barrierefrei in irgendeine Folgeorganisation zu gehen, dann sieht man schon, dass wir da in Deutschland meines Erachtens noch nicht unerheblichen organisatorischen Nachholbedarf haben.
Andere Länder geben wesentlich mehr Geld aus im Bereich Prävention, schon in den Kitas, in den Schulen, im Bereich Public Health. Finnland ist auch ein Beispiel, Dänemark haben Sie erwähnt. Ist das 1:1 übertragbar, beziehungsweise wo würden Sie ansetzen in Deutschland?
Als wir 2019 die Charité-Strategie gemacht haben, war ja dieser demografische Wandel ganz deutlich absehbar. Und wir hatten damals die Überlegung zu sagen, dass einer der Wege, dieses System am Leben oder auf dem heutigen Niveau zu halten, darin besteht, die Zahl der Erkrankungen deutlich zu reduzieren, also Prävention zu betreiben. Aber das ist seinerzeit durchaus kritisch diskutiert worden, weil natürlich ganz klar ist, dass ein Krankenhaus, welches Menschen gesund hält, am Ende des Tages an seinem eigenen Geschäftsmodell sägt. Ich war damals und bin heute noch mehr der Überzeugung, dass es eine Aufgabe für alle großen Krankenhäuser sein wird, Präventionsmodelle zu entwickeln, die auch umzusetzen und intensiv daran zu arbeiten und als Universitätsklinik auch intensiv daran zu forschen. Wir machen das hier unter der Vorstellung, dass Prävention eben nicht mehr das sein wird, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, nämlich Leute anzuhalten, irgendwo ständig Sport zu treiben, weniger zu essen oder sich gesünder zu ernähren, sondern wesentlich spezifischer individuelle Risikofaktoren einzelner Menschen zu identifizieren, die sich im Zweifelsfall auch wesentlich schneller realisieren, als die mögliche Aussicht, in 20 Jahren eine ungewisse Lebensverlängerung durch Prävention zu erzielen, sondern zu sagen, es gibt in einem Menschen individuelle Risikofaktoren, die wir mit modernen analytischen Verfahren bestimmen können und deren Beeinflussung eben für den einzelnen Menschen von einem wesentlich höheren Gewinn sein wird. Das heißt, wir gehen sehr stark in Richtung so einer personalisierten Prävention, die auf das Individuum, also auf den einzelnen Menschen zugeschnitten ist. Dabei haben wir, und das muss man sehr klar sagen, großes Glück gehabt, weil die Verlegerin Friede Springer mit einer der größten Forschungszuwendungen aus ihrer Stiftung, die es jemals von privater Seite in der Bundesrepublik gegeben hat, ein Präventionszentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen am Benjamin Franklin ermöglicht, das auch nach ihr benannt ist. Sie hat dafür 70 Millionen Euro gegeben. Das Land Berlin hat es mit 10% ergänzt. Also, dass wir da die Möglichkeit haben, ein solches Zentrum aufzubauen, was auf der einen Seite eine große Kohortenstudie macht, auf der anderen Seite sehr intensiv an den Punkten forscht, die ich gerade genannt habe, und drittens ein Reach-out in die Bevölkerung rund um das Benjamin Franklin macht. Also wir gehen davon aus, dass das Benjamin Franklin Klinikum das erste Uniklinikum in Deutschland sein wird, was Prävention ganz wesentlich an das Haus schreibt. Und wir haben in der jüngsten Vergangenheit da zusätzlich noch etwas bekommen, was sehr ungewöhnlich ist. Kolleginnen und Kollegen haben ein präventionsassoziiertes Forschungscluster im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder bekommen. Die haben dort eine ganz besondere Frage gestellt. Frau Professor Siegmund, Herr Diefenbach zusammen mit Herrn Laatz und Kolleginnen und Kollegen. Die fragen sich nämlich, was ist eigentlich der Übergang von Gesundheit zu Krankheit. Was ist der erste Schritt? Wenn Sie mich nach irgendeiner Krankheit fragen, von der ich zufällig was verstehe, kann ich Ihnen dazu einen abendfüllenden Vortrag halten. Wenn Sie mich fragen, wer eigentlich gesund ist, ist das wesentlich schwerer zu beantworten. Und was ist eigentlich der erste Schritt von Gesundheit zu Krankheit? Das auf einer sehr detaillierten wissenschaftlichen Ebene zu klären, dafür haben wir jetzt sehr viel Geld vom Bund bekommen. Das Ganze findet auch am Benjamin Franklin statt. Also dass wir da eigentlich dabei sind, so eine geschlossene Kette im Bereich Prävention aufzubauen, die es bis vor wenigen Jahren noch nicht gab. Also wir engagieren uns da sehr stark. Es ist zu sehen, dass Deutschland in diese Richtung geht. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung steht in dem Gesundheitsteil Prävention ganz oben. Der Wissenschaftsrat, geleitet von Wolfgang Wick, beschäftigt sich intensiv mit Prävention. Das heißt, es ist zu erwarten, dass dann auch auf der Wissenschaftsförderungsseite sich erhebliche Dinge in Richtung Prävention tun werden. Also insgesamt gehe ich davon aus, dass dieser Teilaspekt, der ja lange so ein bisschen in so einer stiefmütterlichen Ecke war, in den nächsten Jahren deutlich stärker beforscht werden wird.
In der Corona-Pandemie gab es ja den Satz, there is no glory in prevention. Sie haben die Geschäftsmodelle angesprochen. Was könnten mögliche Geschäftsmodelle sein für Prävention, auch gerade bezogen auf die Patientinnen und Patienten?
Das ist eine wirklich interessante Frage. Inwieweit es gelingt, Prävention in der Art und Weise, wie ich die gerade beschrieben habe, nämlich personalisierter Prävention, basierend auf moderner Diagnostik, tatsächlich in konventionelle Krankenkassenvergütungssysteme zu integrieren. Man kann darüber nachdenken, Dinge so attraktiv zu machen, dass Menschen auch bereit sind, dafür selbst Mittel aufzuwenden. Und wir sind im Moment auch in enger Zusammenarbeit mit Industrie, die daran sehr interessiert ist, dabei zu überlegen, was es überhaupt für ein Spektrum an Geschäftsmodellen geben kann. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man das tatsächlich weitertreiben will, wie kann man das unterliegende auch materielle Interesse so gestalten, dass es für alle Beteiligten attraktiv wird.
Die Charité hat viele Soldatinnen und Soldaten behandelt aus der Ukraine. Das Land ist nur wenige Flugstunden von Berlin entfernt. Ist unser Gesundheitswesen auf einen möglichen Krisen- und Katastrophenfall größeren Ausmaßes auch in Deutschland vorbereitet?
Ganz kurz zur Ukraine. Die Zahl der Soldaten, die an der Charité behandelt worden sind, war wesentlich viel kleiner, als ich das ursprünglich angenommen habe. Das ist eine niedrige zweistellige Zahl gewesen an wirklich schwerst verwundeten Soldaten, die wir hier hatten. Wir engagieren uns mit telemedizinischen Verfahren aktuell in der Ukraine, unterstützen da also Kolleginnen und Kollegen in der Behandlung. Die zweite Frage, die Sie stellen, die hat uns in den letzten Jahren hier sehr umgetrieben. Ich habe eine Zeit lang einen Expertenrat im Bundeskanzleramt geleitet, der sich mit Resilienz beschäftigt hat, und zwar Resilienz des Gesundheitssystems. Und da ist dieser Sicherheitsaspekt ein wesentlicher Resilienzfaktor. Wie kann eigentlich ein Gesundheitssystem funktionieren, was im Rahmen von solchen Krisen unter einen erheblichen äußeren Druck kommt? Und diese ganze Frage der sogenannten Health Security ist etwas, was in Deutschland bisher komplett unterentwickelt ist. Da hat sich faktisch niemand mit beschäftigt. Wir haben in diesem Expertinnenrat so eins der ersten Papiere dazu geschrieben. Das ist auch da veröffentlicht worden, was man eigentlich machen müsste und welche Überlegungen man gehen müsste, um in dem deutschen Gesundheitssystem zu gewährleisten, dass man auch unter schwierigen äußeren Bedingungen seine Aufgaben noch erfüllen kann. Das Ganze ist in einem intensiven Diskussionsprozess in unserem Land, der nach meinem Gefühl wie immer deutlich zu lange dauert. Wirkliche faktische Erfolge und Fortschritte haben wir, obwohl dieser Krieg 3 Jahre dauert, bisher nicht erzielt. Aber es ist zumindest eine intensive Kommunikation in Gang gekommen, an der wir uns auch intensiv beteiligen. Wir halten das für unabdingbar, denn Berlin ist die Hauptstadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Rahmen solcher Krisen in Berlin etwas passiert, ist extrem hoch, ist sehr wahrscheinlich. Und wie wir dann reagieren, wer hier wen versorgt, wer mit wem zusammenarbeitet, das sollte man tunlichst vorher klären.
Sie haben die Zahlen genannt im zweistelligen Bereich an Verwundeten, Verletzten aus der Ukraine. Im Bündnisfall rechnen Experten mit bis zu 1000, 1400 Verletzten am Tag. Deutschland würde in einem solchen Bündnisfall zur Drehscheibe werden aufgrund der geografischen Struktur. Berlin ist dann die Narbe in diesem Drehkreuz. Nochmal, sind wir vorbereitet?
Im Moment, wenn sowas morgen passieren würde, kann man sagen, sicherlich nicht ausreichend. Die Überlegungen gehen in diese Richtung, die sind extrem vielfältig, weil die haben ja nicht nur mit der unmittelbaren medizinischen Versorgung zu tun, die haben mit Transport zu tun, die haben damit zu tun, dass sie parallel diesen Anforderungen gerecht werden müssen, aber selbstverständlich parallel auch das reguläre Gesundheitssystem für die allgemeine Bevölkerung aufrechterhalten müssen. Und es wird daran wirklich konzeptionell sehr intensiv gearbeitet. Wir sind hier in engen Gesprächen mit dem Bundeswehrkrankenhaus und auch mit dem Unfallkrankenhaus Berlin in diesen Fragen. Ich gehe auch davon aus, dass die beiden sozusagen vom Land Berlin betriebenen Großkrankenhäuser, nämlich Vivantes und wir, uns auch in diesen Fragen eng miteinander abstimmen werden. Also wir haben hier eigentlich in Berlin ziemlich viele Karten in der Hand, das System weiterzutreiben. Wir müssen es nur tun und wir müssen dann im Zweifelsfall selbstverständlich auch sehen, wo wir die notwendigen Ressourcen dafür finden.
Sie haben Vivantes, Charité, das Unfallkrankenhaus, das Bundeswehrkrankenhaus erwähnt. Es gibt viele Kritishäuser hier in Berlin. Es gibt jetzt den Rahmenplan Zivile Verteidigung Krankenhäuser der Krankenhausgesellschaft, der Gesundheitssenatoren. Reicht dieser Plan aus oder ist er ein Anfang?
Ich würde das als einen sehr vernünftigen Anfang bezeichnen. Wir haben ja auch im Kritisbereich dieses deutschlandtypische Phänomen, dass es eine große Menge von sehr, sehr gut durchdachten und sehr detaillierten Vorschriften gibt, die umzusetzen sind, ohne dass zeitgleich die dafür notwendigen materiellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Also sie sind da als Betreiber einer Kritiseinrichtung schon in einer sehr schwierigen Situation, weil sie die Anforderungen sehr, sehr genau kennen und auf der anderen Seite aber die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung dieser Anforderungen nicht zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, da muss man gerade in diesem Sicherheitsbereich nochmal ein Stück umdenken. Ich bin mal gespannt, inwieweit die sogenannten Sondervermögen des Bundes für oder auch der Kombination Bund-Land für solche Fragen zur Verfügung gestellt werden. Sinnvoll wäre das sicher. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich die Vielzahl der parallelen Aufgaben angucken, die eigentlich zu erfüllen sind, sowohl in der Infrastruktur, in der Sicherheit, in der Veränderung der Sozialsysteme, dann relativieren sich ja auch diese hohen Summen ziemlich schnell.
Die Summen sind noch nicht bereitgestellt, um die es geht für Kritis, für den Ausbau der Krankenhäuser, für Cybersicherheit. Da ist noch nichts Neues entschieden.
Nein, es ist nichts entschieden. Wir haben auch in Deutschland immer das Problem, dass die Krankenhäuser generell selbstverständlich in den Gesundheitsministerien angesiedelt sind. Die Universitätskliniken sind in aller Regel im Wissenschaftsministerium. Außer in Berlin, wo das in Personalunion ist, sind diese beiden Ministerien in aller Regel nicht befreundet in der Republik, sodass sich die Gesundheitsminister eigentlich immer bemühen, verständlicherweise das Geld in die ihnen zugeordneten Krankenhäuser zu bekommen und die Universitätskliniken häufig Schwierigkeiten haben, an diesen Dingen in adäquater Form beteiligt zu werden. Wir werden mal sehen, wie sich das dieses Mal darstellt.
In Israel, das Sie erwähnt haben, sind ja die Krankenhäuser im Ernstfall und Israel ist immer Ernstfall direkt auch dem Militär unterstellt.
Israel hat eine sehr besondere Struktur. Israel hat nach meiner Kenntnis kein einziges Militärkrankenhaus. Deutschland hat ja mehrere Militärkrankenhäuser, längst nicht mehr so viele wie früher und mit einer in der Summe überschaubaren Bettenzahl. Aber Israel hat überhaupt keine Militärkrankenhäuser. Die sind in der Lage, in einem sehr kurzen Zeitraum ihre zivilen Krankenhäuser in sozusagen semi-militärische Einrichtungen zu verändern. Das heißt, das gesamte operative Geschäft, und zwar im weitesten Sinne eines Krankenhauses, kann dann sehr schnell unter die Erde in Tiefgaragen verlegt werden. Solche Dinge, die sind da wirklich sehr gut aufgestellt. Es ist schon ein bisschen faszinierend zu sehen, wie sowas vororganisiert ist, wie das immer wieder geübt wird und wie das im Zweifelsfall dann auch funktioniert. Davon sind wir sehr weit entfernt.
Wo das verhandelt wird, ist das Gesundheitssicherstellungsgesetz, das derzeit im Bundesgesundheitsministerium erarbeitet wird, bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, soll es einen Entwurf geben. Was sind Ihre Erwartungen an dieses Gesetz?
Natürlich würden wir erwarten, dass solche fundamentalen Dinge da drin geregelt werden. Wir warten mal ab, was passiert. Dieses Gesetz war schon während der gesamten letzten Legislatur versprochen, ist nicht gekommen. Und jetzt muss man sehen, ob die neue Mannschaft im Bundesgesundheitsministerium dieses Gesetz jetzt hinbekommt. Sie sind in der föderalen Struktur der Bundesrepublik mit dieser Form von Gesetz an einer beliebigen Zahl von Schnittstellen. die sie berücksichtigen müssen. Und das ist in der Summe nicht trivial, das hinzubekommen. Also das muss man einfach auch einfach sagen, in Rechnung stellen bezüglich der Menschen, die das entwickeln müssen, dass das eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Weil am Ende des Tages ist es ja die Frage, wenn Sie in eine tatsächlich krisenhafte Situation kommen, ist unabdingbar, dass klar ist, wer das Sagen hat. Und wenn eine Sache in Deutschland generell nicht klar ist, dann ist das, wer das Sagen irgendwo hat. Das habe ich sowohl in der Covid-Krise als auch jetzt in der Entwicklung der Krankenhausreform eigentlich selbst miterlebt. Das ist ein ziemliches Problem bei uns, die Diversifikation von Verantwortlichkeiten und die Schwierigkeiten, wirklich größere Verantwortlichkeiten irgendwo zusammenzuführen.
Wir haben über viele Herausforderungen und Krisen gesprochen, denen Sie sich mit der Charité stellen. Professor Krömer, was macht Ihnen auch als Vater von drei Kindern am meisten Sorgen?
Sorgen machen einem auf der einen Seite selbstverständlich die Entwicklung, die man wenig beeinflussen kann, die ganze Geopolitik, dass sie in sehr großer Nähe zu hier einen Krieg haben, der einen im Prinzip von der Durchführung her eher an den Beginn des 20. Jahrhunderts erinnert. Auf der anderen Seite, wenn ich mit meinen Söhnen solche Sachen diskutiere, dann sagen die mir natürlich, dass das Besorgtsein wesentlich am fortgeschrittenen Alter liegt. Man sollte mal zurückdenken, wie zu unseren jüngeren Zeiten die Situation war. Deutschland war geteilt, man hatte einen Kalten Krieg und hatte im Prinzip eine Spannungssituation, die auch ganz extrem war. Und auch diese Geschichten haben sich gelöst. Und insofern glaube ich, ist es schon eine Grundvoraussetzung, optimistisch in die Zukunft zu gehen. Und für die Institutionen hier, die Charité hat mittlerweile 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es stellt eine Gruppe wirklich exzellenter Menschen dar in dem Medizinbereich, in dem Forschungsbereich, in dem Lehrerbereich und auch in dem Translationsbereich, sodass wir einfach optimistisch sind, durch die Zeit zu kommen. Ich versuche immer, das auf eine einfache Formel zu bringen und sage deswegen immer in der Politik, das letzte Licht, was in Berlin ausgehen sollte, ist der Charité-Schriftzug auf unserem Hochhaus. Und wir hoffen natürlich, dass das Licht in Berlin überhaupt nicht ausgeht.
Vielen Dank für das Gespräch, Professor Krömer.
Sehr gern.